Wir fahren weiter im Römerbrief, wo wir zuletzt angekommen sind. Es geht weiter bei Kapitel 8, Vers 26. Hierzu lesen wir die Verse 26 bis 30. Das ist das Wort Gottes. Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich jetzt, dass du uns die Ohren und die Augen unseres Herzens öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Theologen, die das Westminster-Bekenntnis und die Katechismen verfasst haben, die taten dies im Auftrag des britischen Parlaments in den 1640er Jahren. Und als sie dieses Bekenntnis und die Katechismen dann zuerst ablieferten, dem Auftraggeber, da hatten sie nur den Bekenntnistext formuliert. Das Parlament verlangte aber dann von ihnen, dass sie für die Artikel, die sie verfasst hatten, noch biblische Belegstellen anführten, dass sie zeigten, woher sie diese Wahrheiten, die sie bekennen, die wir dann gemeinsam bekennen, woher, dass sie diese Wahrheiten entnehmen aus der Bibel. Also, sie sollten Belegstellen anführen. Das haben sie dann gemacht. Und ich habe dann mal nachgeschaut, ob wir in den Belegstellen der ersten Frage des kürzeren Katechismus, diese sehr bekannte Frage, die ihr alle kennt, finden wir hier eine Belegstelle, die mir eigentlich sehr, sehr passend erscheint für diese Frage und Antwort. Ihr kennt die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und nun, welche biblische Referenz oder Belegstelle wäre hier so passend? Was meint ihr, was ich denke hier? Ich denke an Römer 8, 28 bis 30. Die finden wir hier nicht. Sie ist so passend, weil dieser Abschnitt hier feststellt, wie Gott selbst dafür sorgt, dass wir ihn verherrlichen und uns an ihm erfreuen, indem wir selbst verherrlicht werden. Lasst uns vorne beginnen, in dem Text, den wir gelesen haben. Wenn wir in die Abschnitte zuvor schauen, das sollten wir immer wieder tun, wenn wir den Römerbrief studieren, immer wieder zurückschauen, woher nimmt oder kommt der Apostel, wenn er jetzt weiterfährt und weiterschreibt. Wenn wir in die Abschnitte zuvor schauen, Kapitel 7 und dann auch Kapitel 8 bis hierhin, da schrieb der Apostel viel über unseren geistlichen Kampf, den wir in unserer eigenen Schwachheit zu kämpfen haben. Eigentlich für uns in unserer menschlichen Verfassung eine Überforderung, dieser Kampf, den wir zu kämpfen haben. Und hier am Ende dieses Teils des Römerbriefes, der dann mit Kapitel 8 erst einmal endet, hier am Ende richtet der Apostel den Blick vor allem auf das Ziel, an das wir kommen werden. Die Verherrlichung, die Vollendung unserer Umgestaltung in das Bild seines Sohnes. Und das ist ein gewaltiger Kontrast, der zwischen jetzt und unserer herrlichen Zukunft besteht. Da gibt es einen gewaltigen Kontrast, nicht wahr? Jetzt sind wir in diesen vielfältigen Kämpfen, in denen wir auch oft versagen, in Leiden und Schwierigkeiten. Manchmal überwinden wir auch, aber es bleibt ein Kampf. Und dann einmal werden wir vollkommen verherrlicht dastehen und das Wort von unserem Gott hören: Wohlgetan, guter und treuer Knecht. Oder Knechtin, männlicher oder weiblicher Knecht. Geh ein zur Freude deines Herrn. Das werden wir zu hören bekommen. Und was zwischen diesen beiden Kontrastpunkten ist, ist das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes, der uns von hier A nach dann B führt. Und darüber lesen wir in den Versen 26 und 27. Paulus sagt: Wir kämpfen, sind schwach, aber der Geist nimmt sich dieser unserer Schwachheit an. Wenn wir erleben, wie diese Schwierigkeiten, Leiden, Kämpfe, Niederlagen, die in den Kapiteln zuvor beschrieben sind, wie die in unserem Leben auch stattfinden, dann fühlen wir die Schwachheit deutlich, nicht wahr? Es gibt immer wieder Momente, wo wir sie sehr deutlich spüren. Es ist in der Welt, auch bei Christen, oft ein Anstoß, wenn wir von unserer Schwachheit sprechen und wenn wir diese betonen. Es ist unangenehm. Man will nicht als schwach erscheinen. Eine Krankenkasse, ich weiß nicht einmal mehr, welche es ist, hat zurzeit eine ganze Reihe Plakate aufgehängt. Und da wird dieses Thema benutzt, verwendet für die Werbung für diese Krankenkasse. Da gibt es verschiedene Menschen, die je auf einem Plakat abgebildet sind, die eigentlich schwere gesundheitliche Probleme haben. Zum Beispiel jemand ist im Rollstuhl oder jemand hat so diese Sauerstoffschläuche da in der Nase. Und über diesen Bildern steht dann immer der gleiche Spruch. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Es steht da: Du bist stark, wir sind stark für dich. Nichts von Schwäche in diesen schweren Krankheitssituationen. Du bist stark, wir sind stark für dich. Das soll wohl heißen, das sind tapfere Menschen, die ein wenig Hilfe brauchen, vielleicht von ihrer Krankenkasse. Nach meinem Dafürhalten müsste es heißen: Du bist schwach, aber wir sind stark für dich. Wir machen uns stark für dich, wir helfen dir. Aber die Menschen sollen das offenbar nicht anerkennen, wenn sie schwach sind. Das kommt ja einer Kapitulation gleich. Sie müssen sich einreden, positiv denken: Ich bin stark, ich schaffe das. with a little help from my friends, mit ein wenig Hilfe von meinen Freunden, der Krankenkasse zum Beispiel. Jesus sagte zu den überheblichen Pharisäern, die Starken brauchen keinen Arzt, nur die Schwachen, die Kranken. Was für ein Trost für einen Schwachen, wenn er eingestehen kann, dass er schwach ist und Hilfe braucht und dann zugesprochen bekommt, dass die großartige göttliche Hilfe für ihn da ist und überschwänglich wirkt. Die Wahrheit ist, wir sind alle schwach. So schwach, dass wir nicht einmal wissen, wie wir beten sollen, sagt der Apostel hier. Und damit ist gemeint, dass wir nicht wissen, welche Art Hilfe wir von Gott erbitten sollen. Wir wissen eigentlich nicht, was wir wirklich brauchen. Das hängt mit unserer Schwachheit zusammen, mit unserer geistlichen Schwachheit. Wir kennen unser Herz nicht genügend gut, dass wir sehen, an welchem Punkt, in welcher Sache wir von Gott verändert werden müssen. Das ist das, was hier ausgesagt wird. Und darum wissen wir nicht, wie wir beten sollen. Hier kommt der Heilige Geist uns zu Hilfe. Denn er kennt unser Herz so, wie wir es nicht kennen. Trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Jeremia 9, Vers 17, Vers 9. Der Heilige Geist ist der vom Herrn gesandte Beistand für uns. Er leitet uns in alle Wahrheit. Er leitet uns in die Wahrheit über uns selbst und er leitet uns auch im Gebet, weil alle Veränderung unseres Herzens und unseres Lebens mit dem Gebet anfängt. Zuerst mit dem stellvertretenden Gebet des Heiligen Geistes für uns. Es heißt hier, er verwendet sich für uns. Man könnte es auch so sagen, er vertritt uns im Gebet. Ich glaube, eine Übersetzung hat das sogar so. Er vertritt uns im Gebet. In unaussprechlichen Worten. Es gibt Dinge im geistlichen Leben, die man einfach nicht mit Worten beschreiben kann, benennen kann. Und unsere Gebete sind manchmal auch so. Wir stehen an und können jetzt eigentlich nicht sagen, wofür wir genau bitten sollen oder wollen. Und wir sagen ja manchmal, auch wenn wir etwas Überwältigendes erfahren, da sagen wir, mir fehlen die Worte. Und das ist genau das, oder? Der Heilige Geist hat aber Worte für uns. Für alles. In unserer Schwachheit, in unseren Leiden dürfen wir uns ganz ihm überlassen und darauf vertrauen, er leidet mit und er bringt unsere Situation vor den Vater in unaussprechlichen Seufzern, so wie es richtig ist und passend. Vielleicht ohne, dass wir wissen, was da jetzt genau passieren muss, was gebetet werden muss. Der Heilige Geist hilft uns auf in unserer Schwachheit. Ja, und diese Verheißung ist denen gegeben, die Gott lieben. So heißt es im Vers 28 am Anfang. Denen, die Gott lieben. Und das klingt vielleicht zunächst etwas mehr so wie eine Bedingung, sodass wir vielleicht versucht sein könnten zu fragen, ja, wie viel Liebe ist denn genug? Wenn es heißt, die Gott lieben, wie muss ich Gott lieben, dass dann das kommt? Liebe ich Gott überhaupt so in der richtigen Weise, dass er es mir auch in meinem Leiden gut gehen lässt? Die Verheißung ist aber nicht als Bedingung gedacht. Denken wir zurück an Kapitel 5, Vers 5. Da wurde uns gesagt, dass die Liebe Gottes in uns vorhanden ist, weil sie durch den Geist Gottes in uns ausgegossen wurde. Gottes Liebe kam zu uns, in uns hinein. Der Geist bewirkte, dass wir auch Gott lieben. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist da vorhanden. Und wenn wir hier in Vers 28 dann weiterlesen, da erkennen wir, dass diejenigen, die Gott lieben, das sind die, die er nach seinem Vorsatz berufen hat, das Heil zu erben. Und dieser, sein Vorsatz, ist Gottes Ratschluss von Ewigkeit her. Das ist nicht so etwas wie unser Vorsatz fürs neue Jahr, was wir dann versuchen hinzukriegen. Gottes Vorsatz ist sein ewiger Ratschluss von Ewigkeit her. Es ist der Vorsatz dessen, Epheser 1,11, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Er wirkt alles nach dem Rat seines Willens. Nichts und niemand kann das, was Gott beschlossen hat, vereiteln oder ändern. Jesaja 46, Vers 10 und 11. Es gibt keinen sonst, keinen Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Der ich den Raubvogel rufe von Osten her, aus fernem Land den Mann meines Ratschlusses, ja, ich habe geredet, ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet, ja, ich führe es auch aus. Da gibt es nichts zu rütteln daran. Auf diesem Ratschluss Gottes steht unser Heil. Er steht nicht auf unseren Bemühungen. Es steht auf Gottes Ratschluss. Und darum sind wir so absolut sicher. Alles, was in den Versen 28 bis 30 dann gesagt wird, vertieft und festigt diese Gewissheit. Gottes Ratschluss wird zustande kommen. Es soll uns versichern hier, dass wenn Schwierigkeiten und Leid in unser Leben kommen, diese nicht ein Indiz dafür sein können, dass Gott uns nicht mehr liebt oder dass er uns vielleicht verlassen hat. Im Gegenteil. Alle Dinge, die uns widerfahren, Gutes und Böses, ist von Gott dazu bestimmt, für uns zum Guten zusammenzuwirken. Das müssen wir uns wirklich hinter die Ohren schreiben. Wir brauchen das nicht zu verstehen. Vieles an Gottes Vorsehung können wir nicht verstehen. Aber wir müssen es glauben. Im Glauben annehmen, die Verheißung im Glauben ergreifen und daran festhalten. Und dann können wir Schweres nicht nur gerade so ertragen, sondern wir können einen oftmals verborgenen guten Sinn darin sehen, im Glauben. Wenn uns Schweres trifft, dann mögen wir zu oft zuerst fragen, warum lässt Gott das zu? Oder manchmal sagen Menschen auch zweifelnd, wenn Gott ein Gott der Liebe ist oder wäre, oder wenn Gott mich lieben würde, dann würde er mir das nicht zumuten. Und man kann das verstehen, dass man unter dem Druck der Not so fragt. Das kann man verstehen, nicht wahr? Und ich glaube, darum ist Paulus in diesem Teil seines Briefes so ausführlich. Es geht dann später noch weiter. Er ist sehr ausführlich zu diesem Thema. Aber seine Antwort ist eigentlich klar und einfach. Eigentlich gibt es zwei Antworten auf die Frage, warum lässt Gott Leiden, Schwierigkeiten und Nöte zu? Die eine Antwort ist, im Einzelfall wissen wir es meistens nicht. Das müssen wir zugeben. Und da müssen wir dabei bleiben, meistens wissen wir es nicht, warum Gott Leiden, Schwierigkeiten und Nöte zulässt. Gott erklärt sich uns nicht. Das muss er nicht. Wir sind nicht weise wie er. Und darum können wir ihn nicht verstehen. Grundsätzlich. Aber die andere Antwort, warum lässt Gott Leiden, Schwierigkeiten und Nöte zu? Die andere Antwort darauf, das ist die, die Paulus hier gibt. Es ist die, die wir annehmen sollen und festhalten sollen. Er wirkt alles zu unserem Guten. Darum lässt er das zu, was dich so beschwert. Vielleicht im Moment oder dann später oder früher schon und immer wieder. Er wirkt alles zu unserem Guten. Und das Gute, was ist das? Das ist unsere Verherrlichung. Es ist unsere Verwandlung in das Ebenbild seines Sohnes. Das ist das Gute, zu dem alles, was uns geschieht, zusammenwirkt. Denkt einmal an Hiob. Hiob hatte wie niemand schweres, schweres Leiden zu erdulden. Und am Ende seines langen und schweren Leidens, nachdem er Gottes unverstehbares Handeln mit ihm angenommen hatte, da sagte er, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Bisher. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Dahin hat sein Leiden ihn geführt, nachdem er es akzeptiert hatte, dass Gott das zu seinem Guten tut. Da sagt er, jetzt hat mein Auge dich gesehen. Er hat Gott in einer Weise erkannt, wie er das nie zuvor konnte. Es ist ein Geheimnis, da gibt es nicht rationale Erklärungen dafür. Aber das ist die Wahrheit, die Hiob ausgesprochen hat, die in Gottes Wort festgehalten ist. Johannes schrieb in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 2, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, das, was wir einmal sein werden, dass wir dann ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das tönt so ähnlich wie bei Hiob, nun hat mein Auge dich gesehen. Wir werden ihn sehen, wie er ist, wir werden ihn erkennen und dann werden wir ihm gleich sein. Dahin kommen wir und um uns dahin zu führen, gebraucht der Herr eben auch Schweres und Leid. Der Bildhauer setzt seinen Meißel an einen noch unförmigen Stein, um eine wunderbare Skulptur daraus zu hauen, zu formen. Petrus schrieb, dass wir in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbar zu werden. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Christi, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Wenn wir also fragen, warum lässt ein Gott der Liebe solche Dinge zu? Dann dürfen wir hier von Paulus hören, dass er gerade deshalb, weil er uns liebt, durch diese Dinge an uns arbeitet, um uns zu verherrlichen. Paulus sagt, dass diejenigen, die er vorher erkannt hat, hat Gott vorher bestimmt, wie sein Sohn zu werden. Und das Wort, das hier mit vorher erkannt übersetzt wird, das wird meistens mit zwei Worten vorher erkannt, und das gibt dann Missverständnisse. Es ist eigentlich ein Wort, im Griechischen ist das prognosko, und das bedeutet nicht, dass Gott etwas zu wissen bekommt über uns, im Voraus irgendwie erfährt, was dann passieren wird. Nein, das Vorhererkennen Gottes, das bedeutet, dass Gott uns vorher, vor Erschaffung der Welt, erkannt hat. Und erkannt muss im Sinne von erwählen verstanden werden. So wie ein Mann seine Frau erkennt, sie als seine Braut für sich erwählt, so hat Gott uns als seine Braut für sich erwählt. Erkannt. Der Mann erkannte seine Frau. Und diese Erwählung ist nicht nur eine Erwählung zur Rettung vor dem ewigen Gericht. Das wäre nicht genug. Es ist die Erwählung zur Umgestaltung in seine herrliche himmlische Braut. Dazu hat Gott uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Zu diesem Ziel. Und so dürfen wir in der Erfahrung von Leid eben auch beten: Herr, wenn dieses Leid dazu dienen soll, mich für dich vorzubereiten, dann will ich es gern annehmen. Das ist ein schweres Gebet, nicht wahr? Aber das ist das richtige Gebet. Herr, wenn dieses Leid dazu dienen soll, mich für dich vorzubereiten, zuzubereiten, dann will ich es gern annehmen. Wenn du aus Liebe zu mir das tust, dann will ich es annehmen. Noch einmal, all das ist so absolut sicher, weil es auf Gottes Vorsehung und seinem Handeln danach besteht. Es ist nicht nur wahrscheinlich, dass es gut kommt mit uns, nachdem wir Schweres überstanden haben. Nein, es ist absolut sicher. Absolut sicher. Und Paulus drückt das noch einmal aus in seiner sogenannten goldenen Kette, diese Reihenfolge, diese Abfolge der Ordnung des Heils, die wurde bei den Puritanern die goldene Kette, the golden chain genannt, in der der Apostel die Glieder des Ordo Salutis, also dieser Heilsordnung, die Glieder so aneinander reiht, wie die Glieder einer Kette. Es hängt alles zusammen. Die Worte in Vers 30 sind das: vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Noch einmal: vorherbestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Diese Worte stehen im Griechischen alle in einer grammatischen Form, die es im Deutschen nicht gibt. Und das ist die Form des Aorist. Diese Form wird gebraucht, um etwas zu bezeichnen, das einmalig in einem Moment geschieht und damit abgeschlossen ist. Und das trifft sehr wohl zu auf diese Inhalte dieser Worte. einmalig geschehen, in einem Moment und damit abgeschlossen. Und diese Worte sind eben auch so verbunden miteinander, dass alles miteinander mit den betreffenden Personen geschehen ist. Diejenigen, die er vorherbestimmt hat, hat er auch berufen, hat er auch gerechtfertigt, hat er auch verherrlicht. Das ist geschehen. Unsere Verherrlichung ist geschehen. Wenn er jemanden vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, dann wird er ihn auch an dieses Ziel der Verherrlichung bringen. Das ist schon erworben, dieses Ziel. Das wird auch ausgedrückt als ein Erbe, das für uns bereit liegt, damit wir es einmal empfangen können. Das ist bereits geschehen. Weil wir vorherbestimmt waren, wurden wir auch berufen. Und weil wir berufen waren, wurden wir auch gerechtfertigt. Und damit wurden wir bereits verherrlicht. Und diese Heilstatsachen, die sind zeitlos, ewig. Sie hängen nicht davon ab, wie wir uns in der Zeit verhalten. Gott hat vor Grundlegung der Welt, da waren wir noch nicht einmal existent, nur in seinen Gedanken, da hat er, bevor er alles geschaffen hat, auch uns bereits über uns entschieden, dass wir schließlich verherrlicht vor ihm stehen werden. Das ist gewaltig, nicht wahr? Und er wirkt nach seiner Weisheit und Liebe an uns, wie es ihm gefällt. Da müssen wir uns gar keine Sorgen machen, dass das vielleicht nicht so gut rauskommt, wenn er es nicht nach unserem Gusto tut. Und darum können all die Dinge, die uns geschehen, sei es Gutes oder Böses, manchmal gibt es auch Gutes, das die Gefahr birgt, dass es uns von Gott wegziehen kann, nicht wahr? Auch im Guten liegen große Versuchungen. Alle Dinge, die uns geschehen, Gutes oder Böses, die können uns nicht trennen von Gottes Liebe. Sie können uns nicht von ihm wegbringen, sie können nicht verhindern, dass wir das Ziel erreichen, das Gott für uns bestimmt hat. Im Gegenteil, alle Dinge wirken dazu zusammen. Sie sind die Werkzeuge in seiner Hand, die uns so verändern, dass wir ihn verherrlichen und uns für immer an ihm erfreuen. Amen.